Servus, du hörst jetzt eine Predigt der Freien Christengemeinde Steyr. Wir wünschen dir viel Spaß und dass Gott dich bewegt und berührt.
Ich würde ganz gern fortsetzen, wo wir letzte Woche aufgehört haben. Wir sind unterwegs im Gleichnis vom Seemann aus Markus Kapitel 4 und ich finde, es ist ein sehr interessantes Gleichnis. Es ist auch eines der Gleichnisse des das der längste, umfangreichste, detaillierteste ist. Und vielleicht nochmal kurz, war nicht jeder da wahrscheinlich, zum Hintergrund, wo sind wir? Also wir sind am See Genezareth, da habe ich euch nochmal eine Karte mitgebracht. Der See Genezareth ist ein großer See, wirklich riesig, das heißt, wenn du vor dem See stehst, denkst du, du stehst am Meer. Und an dem See haben auch viele, viele Menschen gelebt. Und an diesem See erzählt Jesus dieses Gleichnis. Und in dem Umfeld vom See leben viele Leute, weil ein großer See kann viele Menschen versorgen mit Essen, mit Fisch, mit Arbeit. Und das heißt, da waren riesige Menschenmassen in Bewegung, denn es hat sich schon herumgesprochen, Jesus ist ein Wundertäter. Er kann Menschen heilen. Und so hat sich da wirklich viel getan. Und es steht sogar in Markus Kapitel 3, dass Menschen sich auf ihn gestürzt haben, Kranke sich auf ihn gestürzt haben, um geheilt zu werden, einfach nur um ihn zu berühren. Also jetzt kann man sich vorstellen, was da los war. Und das ist auch der Grund, warum Jesus in ein Boot steigt und vom Boot aus dieses Gleichnis erzählt oder mehrere Gleichnisse erzählt, weil es gar nicht anders ging. Er wurde sowas von bedrängt, aber er wollte zu diesen Menschenmassen sprechen. Und dann erzählt er eben dieses Gleichnis von einem Bauern, der hinausgeht auf sein Feld und so Samenkörner ausstreut. Man hatte so Umhängetaschen, wo dann diese Samenkörner drin waren und dann hat er das so regelmäßig auf das Feld ausgebracht. Und bei diesem Ausbringen erzählt Jesus, ist auch ein Teil von den Körnern auf einen Weg gefallen. Und dieser Weg ist natürlich ganz festgetreten vom Drübergehen der Leute. Und da kommen die Vögel und picken diese Körner auf. Und dann erzählt Jesus weiter, der Bauer lässt sich davon nicht beirren. Es ist halt einfach immer so, dass etwas auch daneben geht. Er wirft diese Samenkörner auch auf anderen Boden. Es gibt steinigen Boden. Und in dem steinigen Boden, da erlebt er dann, dass dieses Saatgut zwar schnell aufgeht, aber es hat keine ordentlichen Wurzeln. Und wenn da die Sonne intensiv wurde, dann sind diese Pflanzen wieder verdorrt. Und dann gab es noch einen Boden, und zwar das war ein Boden, der war nicht ganz optimal aufbereitet oder was auch immer. Auf jeden Fall ist da vielleicht auch was anderes drin gewesen. Da sind Unkraut mitgewachsen, Disteln, Dornen. Und das ist quasi mit dem gewachsen, mit dem, was ausgesät wurde. Und das hat dazu geführt, dass es nicht richtig gewachsen ist. Es hat keine Frucht gebracht. Und dann gab es den vierten Boden, den Jesus beschreibt. Das ist der Boden, der gut aufbereitet war, wo dieses Korn rein konnte, Samenkörner rein konnten. Und es ist aufgegangen. Es hat 30, 60 und 100-fach Frucht gebracht. Also das ist dieser erste Teil, den wir angesehen haben. Und dann kamen wir zu einem Abschnitt letzte Woche, der hat stutzig gemacht. Und da möchte ich noch mal ein bisschen mehr drauf eingehen heute Morgen. Und zwar, die Jünger erkundigen sich ja nach den Gleichnissen und sie sagen, Jesus, wir haben es nicht ganz gecheckt, kannst du uns das erklären? Ich lese euch das nochmal vor. Markus Kapitel 4, Vers 10. Als die 12 und die anderen Jünger wieder mit Jesus allein waren, fragten sie ihn nach dem Sinn der Gleichnisse. Er sagte, euch hat Gott das Geheimnis seines Reiches anvertraut. Den Außenstehenden wird alles nur in Gleichnissen gegeben. Und jetzt kommt es, wie es hat, ich gehe dann jetzt darauf ein, damit sie mit sehenden Augen sehen und doch nichts erkennen, damit sie mit hörenden Ohren hören und doch nichts verstehen, damit sie nicht etwa umkehren und ihnen vergeben wird. Also dieser Absatz macht stutzig, diese Antwort von Jesus macht stutzig, weil man fragt sich, möchte Jesus nicht verstanden werden? Möchte er wirklich, dass Leute nicht checken, worum es geht? Und er sagt es, ja, das ist so. Also er nimmt in Kauf, nicht verstanden zu werden. Und das stößt mir auf, dir wahrscheinlich auch. Wir denken, das ist unfair. Warum macht er das so? Ich möchte das Rätsel weiter entschlüsseln. Letzte Woche war ja unser Fazit, Jesus ist auf der Suche nach Menschen, die kommen, um wirklich zu hören, was er zu sagen hat. Also ich habe ganz stark diesen Aspekt betont. Es gibt eine Verantwortung von uns auch. dass wir unser Herz öffnen für das Wort, dass wir hören wollen. Ja? Und Jesus zitiert ja aus Jesaja, und ich gehe gleich nochmal darauf ein, und da war ein Volk, das Volk Gottes eigentlich, das auserwählte Volk, das immer wieder nicht hören wollte. Die haben das Herz zugemacht, die haben die Ohren, die Augen zugemacht, damit sie nicht hören. Und ich bin eben der Überzeugung, wir haben auf jeden Fall einen Einfluss darauf, ob wir hören, aufnehmen oder nicht. Also es gibt eine Verantwortung bei uns. Aber was auch ganz stark ist, und wir sehen das jetzt auch in diesem zweiten Teil, dieser Erklärung von dem Gleichnis heute Morgen, das sind aber auch Dinge, die haben wir überhaupt nicht im Griff. Und da hat Gott auch meinen Blick irgendwo korrigiert durch das Studium dieses Textes diese Woche. Es gibt beides. Es gibt einen Teil, wo wir Verantwortung übernehmen, wo du Verantwortung hast, und dann gibt es auch Dinge, die hast du nicht in der Hand. Ich versuche das ein bisschen zu erklären anhand von einem Begriff in der Theologie. Es gibt einen Begriff, der heißt Heilsgeschichte. Ist eh ziemlich selbsterklärend. Das ist so quasi, wie durch die Geschichte hindurch lässt Gott den Menschen Heil zukommen. Heilsgeschichte. Und das Witzige ist zum Beispiel, Heilsgeschichte, das ist so ein fester Begriff in der Theologie, dass die englischsprachigen Theologen Heilsgeschichte sagen. Ja? Das ist total witzig, wenn dann ein Amerikaner Englisch spricht und dann auf einmal sagt er zwischendrin so ein deutsches Wort, Heilsgeschichte. Ja? Natürlich nicht so perfekt ausgesprochen wie ich als Österreicher, die Deutschen lachen. Egal, aber da sieht man, das ist ein fester Begriff. Und immer wieder in dieser Heilsgeschichte, wenn man die so betrachtet, schüttelt man vielleicht so den Kopf und denkt sich, warum macht Gott das jetzt so? Und ich glaube, genau das ist so eine Stelle in der Heilsgeschichte, wo man sich fragt, warum macht Jesus das so? Er erzählt Gleichnisse, damit nur ein Teil das nicht versteht oder viele sogar gar nicht verstehen. Was ist sein Plan dahinter? Und es gibt zum Beispiel eine Begebenheit in Matthäus 15, wo eine Nicht-Jüdin zu Jesus kommt und sie sagt, bitte Jesus, kannst du meine Tochter heilen? Und er ignoriert die Frau einfach. Es steht, ja, könnt ihr nachlesen, Matthäus 15, er ignoriert diese Frau. Irgendwann sagen die Jünger zu Jesus schon, kannst du nicht bitte die Frau irgendwie abfertigen, weil die ist lästig. Aber Jesus will er irgendwie nicht. Aber irgendwann ist es ihm auch zu bunt, ja, die Jünger sind schon lästig, die Frau ist lästig und dann startet er einen Dialog mit der Dame. Und dann kommt es zu folgendem Gespräch. Jesus entgegnete dieser Frau, ich bin nur zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel gesandt. Da kam die Frau näher und warf sich vor Jesus nieder, hat sie überhaupt nicht aufgehalten, mir wurscht. Herr, sagte sie, hilf mir. Er entgegnete, es ist nicht recht, den Kindern das Brot wegzunehmen und es den Haushunden vorzuwerfen. Boah. Das ist wahr, Herr, erwiderte sie, aber die Hündchen unter dem Tisch dürfen doch die Brotkrumen fressen, die ihre Herren fallen lassen. Da sagte Jesus zu ihr, Frau, dein Vertrauen ist groß. Was du willst, soll geschehen. Von diesem Augenblick an war ihre Tochter gesund. Also das ist ein Beispiel, Bibellesen ist spannend, ja, wirft aber auch manchmal Fragezeichen auf. Was soll das? Das ist wieder so ein Kopfschüttelpunkt in der Heilsgeschichte. Und ich erkläre mal kurz, was wir oft vergessen, als wir sind Heidenchristen. Ja, wenn du ein Christ bist, dann bist du ein Heidenchrist. Du bist nämlich nicht bist kein jüdischen Hintergrund, also außer du bist Jude. Dann bist du kein Heidenchrist. Aber wir sind quasi Heiden, wir sind nicht von Israel auserwähltes Volk Gottes. Und wir vergessen, denke ich, oft, dass Jesus zunächst kam, zunächst von Jesus, von Gott gesandt wurde, von seinem Vater, um zu dem Volk Israel zu sprechen und Wunder unter ihnen zu tun und sie herauszufordern, sich dem lebendigen Gott zuzuwenden. Und das wirft schon wieder die nächste Frage auf. Warum wählt Gott ein bestimmtes Volk aus? Warum? Nach welchen Kriterien? Ist ja auch wieder unfair, ja. Öffnen wir die Büchse nicht, aber ist auch wieder so eine Sache, wo man sagt, warum? Aber die Sache ist die, Gott hatte einen größeren Plan. Seine Heilsgeschichte geht über unser Denken, über unseren Denkhorizont hinaus, über unser Erleben hinaus. Es ist eine sehr große Geschichte. Und auch in diesem Zwischenstück, wo die Jünger fragen, Jesus, was bedeuten diese Gleichnisse, warum sagst du es? Wo Jesus Jesaja zitiert und sagt, das passiert, diese Gleichnisse werden erzählt, auch damit sich das von Jesaja, was Jesaja zu Israel gesprochen hat, er hat das zum Volk Israel gesprochen, damit sich das letztendlich erfüllt. Nicht nur Jesaja ist auf tote Ohren gestoßen, sondern auch Jesus. Aber die Leute, die da hauptsächlich waren, das waren auch Leute aus dem Volk Israel. Sie hören das und es kommt auch bei ihnen nicht an. Aber auch, weil Gott und weil Jesus es so quasi verschlüsselt hat. Aber dadurch erfüllt sich Gottes Plan. Und zwar, dass weil das Volk der Verheißung Gott ablehnt, den Messias ablehnt, weitgehend ablehnt, öffnet sich quasi eine Tür, dass alle Menschen errettet werden, dass alle Menschen das Heil erfahren, dass Jesus letztendlich sein Leben für die gesamte Welt hingibt. Warum Gott es so gemacht hat, Leute, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht, weil er es so gemacht hat. Und mir hilft da der Vergleich mit Vaterschaft. Meine Kinder verstehen oft nicht, warum ich Sachen so mache, wie ich mache. Allerdings, die Dinge, die ich tue, die mache ich aus Liebe zu ihnen, weil ich beste Absichten mit ihnen habe. Und ich hoffe, dass sie sich nicht von mir abkehren und sagen, der Alte, der spinnt, sondern dass sie Vertrauen zu mir haben und sich nicht von mir abwenden, sondern erkennen, der hat einen guten Plan. Der hat einen guten Plan, der liebt mich. Auch wenn ich nicht immer verstehe, wie er die Dinge macht und warum er die Dinge macht und warum das so unfair vielleicht manchmal abläuft. Ja, also dieses Wort unfair, das ist bei uns so dieses, ich weiß nicht, wenn ihr Kinder habt, das ist unwahrscheinlich, wie oft das vorkommt. Ja. Und dann versucht man zu erklären, vergiss unfair, vergiss fair. Ich meine, wir probieren es, aber das Leben ist einfach nicht immer fair. Und vor allem auch so, wenn ich so Ausnahmen mache, auch mit den Kindern manchmal. Gell? So, der Leo kommt, eine Dose Fanta hat er vor kurzem im Keller entdeckt. Die ist überblieben, weil jemand ist, er wollte, egal. Und es sind die anderen nicht da. Dann sage ich, ja, willst du natürlich trinken? Ja, ich sage, okay, ja, passt. Trink's, denk dran, das Leben ist jetzt quasi unfair zu deinen Gunsten. Und dann vernichte die Beweise. Und natürlich hat er wieder vergessen, die Beweise zu vernichten. Der Team kommt heim, die Dose steht da. Super. Aber versteht ihr? Und so versuchen wir ihnen auch beizubringen, das geht ihnen nicht immer dieses Unfair-Kartenziehen, weil es ist ja auch eben auch oft unfair zu deinen Gunsten. Und das ist... Diese Fanta-Dose ist vielleicht so ein Gleichnis. Ja? Der Güte Gottes auch dir gegenüber. Und er möchte diese Fanta-Dose geben. Und wir fragen uns, warum kriegt es vielleicht wer andere nicht und so weiter. Also es ist einfach die Geschichte so viel größer. Und so werden wir immer wieder vor die Wahl gestellt. Wollen wir diesem Vater, wollen wir ihm Vertrauen schenken? Oder wollen wir ihn anklagen, weil wir ihn einfach nicht ganz verstehen? Und weil wir so manchen Punkt finden, den man tatsächlich jetzt anprangern könnte. Man sagt, warum, wieso, ja? Und ich merke, wenn ich mich entscheide zu vertrauen, dadurch wächst auch meine Erkenntnis von dem, wie er ist und wer er ist. Und aus der Anklagehaltung wird meistens nichts Tieferes passieren auf der Beziehungsebene. Aber es ist natürlich eine Herausforderung. Ich verstehe das, ich verstehe euch. So, und dieser zweite Teil vom Gleichnis, wir schauen jetzt einfach Vers für Vers durch, zeigt eben auf, das sind Dinge, die können wir beeinflussen, die sollen wir beeinflussen, aber es gibt auch Faktoren, die sind so quasi Teil der Heilsgeschichte, Teil eines größeren Wirkens Gottes, die wir nicht verstehen, aber die auch ein ganz großes und wunderbares Gnadenelement drin haben. Also, dass Dinge einfach passieren, ohne unser Zutun. Auch gute Dinge. Und das vergessen wir ja auch oft. Und es war für mich eigentlich ein sehr tröstlicher Text, den heute Morgen anzuschauen. Weil es geht letztendlich ums Wort Gottes. Und ich beschäftige mich viel mit dem Wort Gottes, weil ich auch predige. Und da kann man auch manchmal frustriert werden, weil man ja denkt, ja, du haust die Samenkörner raus, links und rechts und überall. aber what's happening? Ja? Ich meine, wo ist die Frucht? Ja? Genau, also die Fragen stellt man sich ja auch manchmal. Und das gibt einfach viel Trost, dieser Text auch. Und darum schauen wir jetzt rein, seid ihr bereit? Seid ihr noch dabei? Ich weiß, ich habe jetzt echt viel ausgeholt, aber ich hoffe, es hilft ein bisschen, dieses Zwischenstück zu verstehen. Ja, was geht da ab, Jesus? Ich meine, bist du gemein oder nein? Großer Plan. Vers 13, da steht Folgendes. Dann fuhr er fort, ihr versteht das Gleichnis nicht. Wie wollt ihr dann die anderen alle verstehen? Also Jesus macht mal klar, beziehungsweise dieser Text macht uns klar, die Jünger, ihr Verständnis von dem Gleichnis kam durch Jesus. Also sie haben es genauso wenig verstanden wie die anderen. Also sie waren privilegiert dadurch, dass sie in der Nähe von Jesus waren und er ihnen das erklären konnte. Sie waren, das Privileg von den Jüngern war nicht, dass sie irgendwie schlauer waren, besser waren oder so, gar nicht. Sondern sie waren einfach in seiner Nähe. Und ich glaube, das ist auch etwas, das du mitnehmen kannst oder mitnehmen sollst, dass diese Nähe zu Jesus letztendlich der Schlüssel ist für Verständnis. Das heißt, wenn ich ihn suche, seine Worte auch suche, dann habe ich gute Chancen, dass ich auch Antworten finde. Also das ist mal das Erste, was in diesem Vers drinsteckt. Und ich glaube, das ist eine sehr wichtige Sache, dass wir das im Kopf behalten. Wir gehen schon zum nächsten. Ganz ein kurzer Vers. Der Bauer mit dem Saatgut, der Bauer mit dem Saatgut sät das Wort. Genau. Also die Samenkörner, die da ausgestreut werden, sind ein Bild für das Wort Gottes, das gesprochen wird. Es steht hier nicht, wer eigentlich der Bauer ist. In dem Fall kann man schon sagen, Jesus, weil er hat ja gepredigt, er hat Gleichnisse erzählt, er hat quasi diese Worte Gottes rausgestreut. Aber man kann es auch letztendlich auch sehen, später haben das die Jünger gemacht. Ja? Oder ich mache das jetzt, ich haue da jetzt das Wort Gottes raus, diese Samenkörner. Aber zu beachten ist Folgendes, die Samenkörner, sie sind immer die gleichen, egal wo die hinfallen. Es ist nicht so, dass es quasi so dieses Saatgut für einen Weg gibt, und wo die Samenkörner kleine Schaufeln haben und Presslufthammer. Nein, es ist immer diese gleiche Samenkornart, ja, egal wo das hinfällt. Und diese Samenkörner, die haben immer das gleiche Potenzial. Sie haben immer das gleiche Potenzial. Das vergisst man vielleicht. Immer die gleiche Power dahinter. Und diese Kraft, geistliches Leben letztendlich hervorzubringen, darum ging es auch am Ostern vor 2 Wochen, diese Kraft, die steckt in dem Wort drin. Im Wort Gottes steckt Kraft, neues Leben zu schenken. Im 1. Petrusbrief wird das zum Beispiel so beschrieben. Ihr seid ja von Neuem geboren worden. Dazu kam es nicht durch Zeugung eines sterblichen Menschen, sondern durch den unvergänglichen Samen des lebendigen und bleibenden Wortes Gottes. Wort des Gottes. Also durch diesen unvergänglichen Samen, diese Samenkörner, das Wort Gottes, das bringt Leben hervor. Es bringt Frucht, es bringt Gutes, es bringt Segen. Das Wort ist lebendig. Und es hat immer, jedes Korn, jeder kleine Same hat eine große Kraft. So, und jetzt schauen wir zu diesen 4 verschiedenen Bereichen des Feldes, zum Acker. 15. Das, was auf den Weg gefallen ist, meint Menschen, die Gottes Botschaft hören, aber dann kommt gleich der Satan und nimmt ihnen das gesäte Wort wieder weg. Es gibt einen Feind Gottes, der wird hier Satan bezeichnet. Satan ist das hebräische Wort für den Teufel. Und die Sache ist die, der Teufel hasst Leben. Er hasst das Leben. Das heißt, er muss auch das Wort hassen, weil das Wort bringt Leben. Es bringt Segen. Es bringt Durchbruch. Es bringt Multiplikation. Es bringt Vermehrung. Es bringt Gutes. Darum hasst er das Wort. Und darum versucht er auch, es zu stehlen. Das heißt, dieser Boden, der hart ist, Leute hören es zwar, ist interessant, sie hören es, da steht es, sie hören es. Aber es kann nicht durchdringen. das Herz ist vielleicht hart oder man ist nicht offen oder nicht bereit dafür und dann wird es geklaut. Und da kommt eine wichtige Frage, und zwar, wie weit hat man eben den Einfluss darauf, wie hart oder weich mein Herz ist? Ich habe vor kurzem ein Gespräch gehabt oder vor ein paar Monaten mit einer Frau, die ich noch nicht kannte. Und zunächst war die Dame recht offen für ein Gespräch. Und dann aber sie gemerkt hat, es geht um Beziehung zu Gott, Zerbruch unserer Beziehung zu Gott durch Schuld, aber auch Wiederherstellung dieser Beziehung zu Gott durch Jesus und durch das, was er am Kreuz für uns getan hat. Er ist der Weg zum Vater. Er ist der uns versöhnt. Da steckt er drin, der Sohn. Er versöhnt uns mit Gott. Als so mehr um diese christlichen Basics das ging, desto mehr habe ich gemerkt, das Herz geht zu. So wie so Rollläden oder Fensterläden, die zugehen. Und ich habe richtig gemerkt, da ist eine Verletztheit bei dieser Frau. Die hat irgendwas erlebt, das hat so negative Auswirkungen gehabt, dass sie ihr Herz, dass es überhaupt nicht möglich ist, da irgendwas mit christlichem Glauben zu tun hat, aufzunehmen. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass es nicht an ihr lag, sondern dass irgendwas passiert ist von außen, irgendwer anderer irgendwas gemacht hat, dass das Herz hart geworden ist. Und das ist krass. Und das hat nichts mit ihr zu tun. Und vielleicht siehst du dich so ähnlich. Du denkst dir auch, ich würde gern eigentlich Gott mehr Raum geben. Ich würde gern ein lockereres, weicheres Herz haben. Aber da sind Dinge in meinem Leben passiert oder passieren gerade jetzt, die machen es mir richtig schwer, dass mein Herz aufmachen kann. Und ich möchte dir einfach ein Trostwort zusprechen. Und zwar, du kannst nur das tun, was du tun kannst, in deinen Kräften. Und es ist vielleicht ganz wenig. Es ist vielleicht einfach nur, das jetzt anzuhören. Du kannst irgendwie selbst nicht in der Bibel lesen, du bist echt wie blockiert, aber du bist hier und hörst es jetzt vielleicht. Dann ist es schon was. Das kannst du tun. Du musst selbst dann wissen, was schaffst du? Und vielleicht ist es ein Brocken Wort Gottes am Tag, ein kleines Fitzelchen oder ein Lied anhören, ein christliches Lied. Und den Text, diese Wörter auf dein Herz prallen zu lassen. Und zu sagen, selbst wenn es abprallt und der Feind sich diese Samenkörner schnappt, morgen probiere ich es wieder. Vielleicht ist es das, was du tun kannst. Aber das, was so tröstlich war für mich, einfach auch in dem Forschen in diesem Text, ist, der Rest ist Gottes Aufgabe. Der Rest ist Gottes Aufgabe. Uns ist, glaube ich, oft nicht bewusst, dass er dieses volle Potenzial hat, dieses Feld aufzubereiten. Er könnte aus diesem Weg einen Acker machen. Und da habe ich euch was mitgebracht, das ist mir gestern beim Einschlafen eingefallen. Wir leben ja in Steyr und darum muss man stilecht einen Steirer mitbringen. Genau. Also dieser Bauer, der hat Möglichkeiten. Alle Möglichkeiten. Mehr als mit Steirer geht mit Gott. Also er kann quasi aus diesem harten Herz, aus diesem Weg, er kann einen Acker draus machen. Und das ist so quasi diese Hoffnung. Ja? Das ist auch das, was uns ins Gebet bringt. Sonst hätte Gebet ja keinen Sinn, wenn wir eh alles richten können. Ja? Bei uns selbst und bei anderen und was weiß ich. Nein, es ist Gott, der letztendlich oft auch wirken muss. Er kann dein Herz weich machen, aufnahmefähig machen, auflockern. Ihm sind alle Dinge möglich. Die Jünger sind mal im Gespräch mit Jesus und dann geht einer frustriert weg, der war super reich und dann sagt Jesus, es ist super schwierig für Reiche gerettet zu werden. Es ist super schwer. Und dann sagen die Jünger, ja, wie soll er dann gerettet werden? Und dann sagt Jesus, Gott sind alle Dinge möglich. Das ist unsere Hoffnung, Leute. Wir schauen weiter. Vers 16 und 17. Nächster Boden. Das ist dieser steinige Boden. Das, was auf den felsigen Boden fiel, meint Menschen, die das Wort hören und es gleich freudig aufnehmen. Doch weil sie unbeständig sind, kann es bei ihnen keine Wurzeln schlagen. Wenn Sie wegen der Botschaft in Schwierigkeiten geraten oder gar verfolgt werden, wenden Sie sich gleich wieder ab. Also hier die Samenkörner, die schlagen so richtig ein. Zack, da kommt gleich was hervor. Das ist wunderbar und erfreulich. Und ich habe nachgelesen und da schreibt ein Bibelkommentator, er sagt, das liegt vermutlich auch daran, dass diese Felsen, die haben Wärme gespeichert des Tages und das heißt, die Erde so um die Steine herum oder in der Nähe der Steine war ein bisschen wärmer und dadurch auch besser für die Keimung. Das heißt, da kann es schon sein, dass da wirklich gut die Sachen aufgekeimt sind, aber eben durch diesen Untergrund, der sehr felsig war, die Wurzelentwicklung schlecht war. Und ja, dann kam halt die Sonne und die Sonne hat drauf geschienen und dann sind diese Pflanzen wieder eingegangen. Und gemeint sind hier eben Menschen, die begeistert sind für Jesus, aber dann kommt einfach Widerstand, dann wird dieser Glaube vielleicht in Frage gestellt, ja, von einem selbst oder von Menschen, wird angefochten und dann lässt man es lieber wieder sein. Und ich habe echt berufsbedingt Probleme mit dem Boden. Ich mag den steinigen Boden gar nicht. Weil, wenn dieser Saal wäre proppevoll, wenn es nicht den steinigen Boden geben würde. Weil die letzten 20 Jahre, da waren so viele Leute, die waren begeistert von Jesus. Gott hat was in ihrem Leben getan. Aber dann kam irgendwie so dieser Punkt, ja, naja, also es ist irgendwie mühsam oder was auch immer. Lass mal's. Ich lasse es lieber bleiben. Und da ist eben die Erkenntnis gemacht worden, nicht jeder mag Christen, nicht jeder findet es cool. Es ist irgendwie auch Widerstand verbunden. Man kann ja bei uns nicht von Verfolgung sprechen. Echt nicht. Aber trotzdem, wir kennen sie auch. Wir haben so manchmal Hemmungen, auch unserem Glauben so erzählen vielleicht oder so einfach offen. Und es ist genau dieses Element. Und es ist viel bequemer, zum Beispiel die gängige Meinung des modernen Österreichers zu vertreten nach dem Motto, jeder soll seine Wahrheit haben. Ja. Aber wir müssen uns echt bewusst sein, das geht nicht. Es kann nicht kein Gott, ein Gott, tausend Götter, Millionen Götter, es kann nicht das Gleiche sein. Es ist zu widersprüchlich, es ist zu verschieden. Es ist so, als würdest du sagen, es ist beides richtig. Die Erde ist eine Kugel und sie ist eine Scheibe. Wir haben beide recht, oder? High five. Wow, wir sind schlau. Das ist eine gute Lösung. Das geht sie nicht aus. Es geht sie einfach nicht aus. Ich weiß. Und das bedeutet aber nicht, dass wir andere schlecht machen, dass wir sie nicht tolerieren, dass wir nicht ihre Meinung anerkennen, dass wir den anderen versuchen, unseren Glauben überzustülpen. Gar nicht. Nein. Aber es geht darum, zu sagen, hey, das geht sie einfach nicht aus. Irgendwer von uns muss im Unrecht liegen. Vielleicht bin es eh ich. Aber vielleicht bist es auch du. Wir können nicht einfach sagen, es ist alles wurscht und alles gleich. Auch wenn es uns voll taugt, uns Österreichern. Wie sagt der Dorfer, die Österreicher haben Yin und Yang und Wurscht. Ja, so sind wir. Schwarz-Weiß und einen Haufen Grautöne dazwischen. Felix, kriege Amen von dir. Ja, genau. Danke. So sind wir. So sind wir. Aber das ist eben Zach. Und es ist nicht förderlich. Dieser steinige Boden, er ist echt deppert. Und er frustriert mich. Vielleicht frustriert er dich auch. Aber ich hoffe, du stehst nicht auf diesem Boden. Ich hoffe, es ist nicht dein Untergrund. Okay? Weiter. Verse 18 und 19. Ihr seht mich, hat dieser Text auch im Studium irgendwo begeistert, auch belastet, aber es ist schön, dass ich mit euch darüber reden kann. Vers 18 und 19. Andere Menschen entsprechen der Saat, die unter die Disteln fällt. Sie haben die Botschaft gehört, doch dann gewinnen die Sorgen ihres Alltags, die Verlockungen des Reichtums und andere Begierden die Oberhand und ersticken das Wort. Es bleibt ohne Frucht. Zunächst einmal ist so, wenn man das liest und nur schnell drüber liest, hat man sofort den Gedanken, aha, diese Pflanzen, die quasi mit dem Unkraut aufgewachsen sind, die sind auch gestorben. Aber wenn man genauer hinschaut, dann sieht man, diese zwei Verse enden mit: Es bleibt ohne Frucht. Ah, das heißt, diese Pflanzen, die wachsen scheinbar gemeinsam mit diesem Unkraut, aber sie entwickeln sich so schlecht und können keine Frucht bringen. Das heißt, die Pflanzen sind da, die leben. Und was ist nochmal das Unkraut? Das sind drei Dinge, ich habe da eine Folie, Fiona, und zwar Sorgen des Alltags, Verlockungen, wörtlich steht da Betrug des Reichtums und andere Begierden. Also das ist ein ziemlich komplettes Paket. Und ich muss zugeben, dass alle drei Dinge mich immer wieder betreffen. Oha. Und ich glaube, dass eigentlich wahrscheinlich fast jeden von uns immer wieder solche Dinge betreffen. Aha. Wir sind da, wir sind nicht tot. Aber die Frucht ist vielleicht nicht ganz so üppig, wie sie vielleicht sein könnte. Ich würde es mal so sagen, ich kann mir zum Beispiel super Sorgen machen, kann ich echt spitzenmäßig, auch wenn Jesus so oft sagt, hey, sorgt euch nicht, arbeitet dran, aber trotzdem, ich kann es. Vielleicht kannst du es auch. Die Illusion von Glück und Ansehen durch Wohlstand ist nicht immer so einfach zu vertreiben aus meinem Kopf. Vielleicht auch nicht aus deinem. Ich zitiere dazu die Sportfreunde Stiller. In dem Lied Independent singen die: Die Traumbilder der Werbung pflastern Stadt und Land. Werbung ist überall. Und dann kommt der Refrain. Und ich frage mich gelegentlich, bin das ich oder bin ich schon so wie die im Fernsehen? Also, vielleicht hast du keine Schwierigkeiten mit Sorgen des Alltags, vielleicht hast du auch keine Schwierigkeiten mit dem Betrug des Reichtums, wo uns einfach eingeredet wird von uns selbst und anderen, wenn du das und das und das und das und das auch noch hast, dann hast du es geschafft und dann bist du glücklich. Wenn dich das nicht streift, dann hat Jesus noch das komplette Paket gemacht, indem er sagt, und andere begehren. Ups, spätestens da werden wir wahrscheinlich fündig werden. Ja, wir alle haben Dinge, die uns antreiben. Und es müssen nicht einmal schlechte Sachen sein. Es kann sein, weiß ich nicht, mehr von der Natur oder Weltfrieden oder was auch immer. Es können großartige Dinge sein, aber die können uns trotzdem auch so in Beschlag nehmen, dass letztendlich die Frucht, die Jesus durch dein Leben bringen möchte, nicht kommt. Krass, oder? Also es gibt extrem viel Potenzial für Unkraut und es wird immer mehr. Also ich habe etwas Interessantes entdeckt, der Blaise Pascal, das war ein französischer Philosoph, wahrscheinlich sage ich den Namen komplett falsch, er war Philosoph, Mathematiker, Physiker, der hat geschrieben Mitte des 17. Jahrhunderts, also um 1650 circa, ja, hat er Folgendes geschrieben: Nichts ist dem Menschen so unerträglich, als wenn er sich in vollkommener Ruhe befindet, ohne Leidenschaften, ohne Beschäftigungen, ohne Zerstreuungen, ohne Betriebsamkeit. Dann fühlt er seine Nichtigkeit, seine Verlassenheit, seine Unzulänglichkeit, seine Abhängigkeit, seine Ohnmacht, seine Leere. Also Unkraut, es betrifft uns alle, würde ich mal wagen zu behaupten. Und hier ist wieder diese Sache mit, was haben wir in unserer Hand und was ist irgendwo von im Zuge dieser großen Heilsgeschichte, was haben wir nicht in der Hand? Was können wir nicht beeinflussen? Also da ist wieder diese Spannung. Ja? Also wir leben in dieser Welt, da werden immer Steine da drin sein in dem Feld, da wird es immer Wege geben und da wird es auch immer Unkraut geben. Und wir haben nur beschränkt Kontrolle darüber. Und das finde ich so interessant an diesem Bild vom Acker. Da ist eben dieser Landwirt. Da ist jemand, der viel größer ist wie ich und auch hineinwirkt in diese Gleichung. Und das ist aber auch beruhigend, ja, weil wir wissen, da ist auch Raum für Gnade, da ist Raum für Hilfe Gottes. Aber gleichzeitig sind wir nicht völlig frei von jeder Verantwortung. Ich find das gut eigentlich, wie Gott das macht. Er nimmt uns ernst, aber er greift uns auch unter die Arme. Vers 20, wir sind beim letzten Vers, wird eigentlich relativ kurz dann behandelt, dieser letzte Boden, der wo man sagt, boah, cool, wow, lässig. Endlich. Die Menschen schließlich, die dem guten Boden gleichen, hören die Botschaft, nehmen sie auf und bringen Frucht. 30, 60 und 100-fach. Also Jesus sagt gar nicht so viel drüber, über diesen Boden. Und er sagt auch gar nicht, was diesen Boden auszeichnet. Aber wir können uns eigentlich anhand der anderen Böden einfach herschließen. Wir können es schließen. Ja? Also er ist nicht hart. Er hat keine Steine drin scheinbar oder wenig. Und auch das Unkraut ist nicht vorhanden. Und ich denke mir, ich möchte dieser Boden sein. Vielleicht geht es dir auch so und sagst, ja, ich möchte auch dieser Boden sein. Ich möchte aufnahmebereit sein fürs Wort Gottes, soll wachsen können in meinem Leben und Frucht bringen. Und hier ist wieder das Gleiche. Du kannst es zum Teil beeinflussen, aber zum Teil auch nicht. Also du hast nicht alles in der Hand. Wir leben in dieser Welt, wo es viele Ablenkungen gibt, wo es verschiedenste Meinungen gibt, wo unser Glaube herausgefordert wird. Ja, wo auch jemand vielleicht auf uns herumtrampelt und uns mehr oder weniger in einen Weg verwandelt. Schlimm. Das ist, wo wir sind. Aber gleichzeitig wissen wir auch, da ist ein Gott, dem alles möglich ist, der uns hilft, der uns zur Seite kommen möchte und uns hilft, dass unser Herz aufnahmefähig wird. Also das heißt, ich kann nur tun, was ich tun kann, und den Rest muss ich letztendlich vertrauensvoll in Gottes Hände legen. Hast du schon mal nachgedacht bei dem Gleichnis? Und ich habe mich immer so konzentriert, einfach auf diesen fertigen Boden. Wer hat den Boden aufbereitet? Ja, es war wahrscheinlich der Gleiche, der die Samenkörner ausgeworfen hat. Er hat ihn aufbereitet. Und er hat dafür gesorgt, dass vieles von dem Boden aufnahmefähig war. Und ich bete, dass in unserer Region, und das haben wir nur bedingt in der Hand, in unserer Region Steyr und Umgebung, dass Gott den Boden aufbereitet. Dass Gott den Boden aufbereitet. Ich habe in der letzten Woche ein bisschen gelesen, auch über das Täufertum und was da alles passiert ist in unserer Stadt Steyr. Das ist gewaltig, Leute. Was da passiert ist. Auch Waldenser schon, 12. Jahrhundert. Gewaltig, 12., 13., 14. Aber da ist viel passiert schon in unserer Umgebung. Geistliche Aufbrüche. Und das ist etwas, wo letztendlich ganz viel von Gnade Gottes und wo das Wort Gottes tatsächlich wohin fällt und aufgeht und Frucht bringt. Aber auch Widerstand ist und so weiter. Und so komme ich zum Fazit. Öffne dein Herz für Gottes Wort. Akzeptiere dabei, was du nicht ändern kannst und tue mit Gottes Hilfe das, was du tun kannst. Als ich das so formuliert habe, wurde ich an was erinnert, vielleicht ihr auch gerade. Nächste Folie. Genau. Also dieser Mann, das war übrigens ein Christ, ein Verleger. Dank ihm gibt es die Pippi Langstrumpf-Bücher in Deutsch. Und der hat geschrieben und gesagt, das ist von den anonymen Alkoholikern, glaube ich, auch so diese, einer der Leitsprüche, glaube ich, Gott, gebe mir die Kraft, Dinge zu ändern, die ich ändern kann, die Gelassenheit, Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann und die Weisheit, das eine von dem anderen zu unterscheiden. Also ich finde, das ist eine große Weisheit drin und das ist auch irgendwie so für mich dieses Fazit von diesem Gleichnis vom Seemann. Da gibt es Dinge, die können wir sehr wohl beeinflussen, aber anderes, das können wir nicht beeinflussen. Das ist letztendlich etwas, das wir Gott auch überlassen müssen und sollen und das auch sehr befreiend ist. Gerade für mich ein Riesentrost als Prediger, als jemand, der diese Samenkörner ausstreut. Abschließend noch ein paar verschiedene Praxistipps, je nachdem, wo du gerade stehst. Also wenn du zum Beispiel ganz am Anfang stehst und du damit ringst, überhaupt irgendein Verständnis zu haben von Gottes Wort, denk an diese ersten Verse. Oder denk daran, dass Jesus den Jüngern das erklärt. Wie? Indem sie nahe sind zu ihm, ihn suchen, sich mit seinem Wort beschäftigen. Und da möchte ich dich ermutigen, das genauso zu machen. Anzufangen, erste Happen des Wortes Gottes zu lesen, selbstständig. Auch vielleicht mit Leuten, die schon mehr verstanden haben, ins Gespräch zu kommen. Ja? Ein Verständnis zu haben, weil in jedem Christ lebt der Heilige Geist. Das heißt, Gott ist in ihm. Und Gott kann auch durch diesen Christ dir wieder helfen, Dinge zu verstehen. Also du bist nicht unabhängig von anderen. Lies besonders in den Evangelien, Matthäus, Markus, Lukas, nähere dich und Johannes und nähere dich so Jesus an. Das andere, wenn du der Weg, wenn du dich fühlst wie dieser harte Weg, dein Herz ist hart und du hast vielleicht, du hast so wenig Anteil vielleicht daran, das ist einfach passiert. Wenn das du bist, dann lade ich dich ein, lass andere für dich beten. Überleg, wen könnte ich fragen, dass jemand vielleicht für mich betet. Dass Gott sein Werk tut, dass der Traktor angestartet wird, der Pflug draufgehängt wird und er anfängt, das Herz aufzulockern. Steine. Wenn du dich da irgendwo findest, dann lass dich nicht täuschen. Es ist schwierig, multiple Wahrheiten. Ganz schwierig. Und sei dir bewusst, diese Wahrheit, die Gott dir anbietet, sie ist so kostbar, dass es sogar wert ist, dafür zu leiden und Widerstand in Kauf zu nehmen. Weil diese Wahrheit ist eine Person, es ist Jesus. Es ist Jesus selbst, der bereit war, für dich zu leiden. Und dann viertens, wenn du Unkraut-Problemchen hast, ja, und ich glaube, die haben irgendwo alle, entferne Götzen aus deinem Leben. Und das ist nicht so einfach mit den Götzen. Timothy Keller schreibt in seinem Buch, es ist nicht alles Gott, was glänzt. Also da geht es um moderne Götzen, beziehungsweise allgemein, ja, was sind Götzen, was ist da los? Er schreibt Folgendes, das Herz des Menschen ist wie eine Fabrik, in der Götzen am Fließband produziert werden. Und er fragt, gibt es überhaupt Hoffnung? Ja, sobald wir erkennen, dass man Götzen nicht einfach entfernen kann, sie müssen durch etwas ersetzt werden. Wer versucht, sie aus seinem Herzen herauszureißen, wird erleben, dass sie schon bald wieder nachwachsen. Aber sie lassen sich verdrängen. Wodurch? Natürlich von Gott selbst, allerdings nicht im Sinne eines allgemeinen Gottglaubens. Die meisten Menschen glauben nämlich durchaus, dass es einen Gott gibt. Und doch betreiben sie unbewusst Götzendienst. Was uns hilft, ist eine echte Begegnung mit Gott. Und dann ergänze ich, und in dieser Begegnung, die hat nämlich das Potenzial, dass wir erkennen, er ist Leben und er ist der, der mir Sinn gibt. Ansonsten, wenn ich das nicht erkannt habe, suche ich immer Leben und Sinn woanders. Und fünftens sind wir bei der Freude, Schlagwort Thomas, also du kannst dich schon fertig machen, und auch Roland. Ich denke, wir müssen auch bei diesem Gleichnis uns freuen. Wir sollten uns freuen. Freuen darüber, dass es Gott gibt und er Böden aufbereitet. Deinen Boden, meinen Boden, unbekannte Böden. Er ist am Wirken und er ist auch der, der dafür sorgt, dass da Samenkörner hinfallen. Und er ist der, der aber die Samenkörner sich überlegt hat, dass die aufgehen können, dass da Kraft drin ist, dass da etwas geschieht. Also es ist ein riesiges Trostwort letztendlich auch. Da ist was, da geht was, da geht was. Also wir können uns wirklich freuen darüber. Und letztendlich ist das dieses Geheimnis, das Jesus seinen Jüngern mitgegeben hat. Der Vers 11, das geht ja ein bisschen unter, aber er sagt, euch hat Gott das Geheimnis seines Reiches anvertraut. Und das ist so dieses Geheimnis. Gott ist am Wirken. Gott ist am Wirken. Wir probieren auch. Wir geben unseren Teil. Aber letztendlich ist er am Wirken. Und er lässt etwas wachsen. Und er hat was vor. Und ich bin neugierig, was unsere Kinder und Kindeskinder, sofern Jesus nicht zurückkommt, noch erleben werden. Was noch alles wachsen wird, was noch alles passieren wird. Wir können zuversichtlich sein. Gott ist am Wirken. Das ist ein Geheimnis seines Reiches Gottes. Ich schließe mit Gebet. Lasst uns gemeinsam aufstehen. Ich habe mindestens 40 Minuten gesprochen jetzt. Und dann wollen wir auch Gott loben und preisen. Jesus, wir preisen dich. Wir verstehen nicht immer alles, wie du wirkst und wie du handelst. Aber wir preisen dich und wir sagen danke, dass dein Wort lebendig ist, dass es etwas bewegen kann. Und wir danken dir auch, dass du an unseren Böden arbeitest, unseren Herzen arbeitest. Und ich bitte dich, dass du dein Wort mehr und mehr zum Leben erwächst in uns, in jedem Einzelnen, der hier ist heute Morgen, jeder, der zuhört. Danke, dass du am Wirken bist und dass wir voll Freude einfach auch sein dürfen, voll Zuversicht von dem, was du tun möchtest. tu dein gutes Werk in uns und durch uns. Amen.
Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, dass dir diese Predigt weitergeholfen hat. Wenn du mehr über uns wissen willst oder Fragen an uns hast, besuche unseren Gottesdienst in Steyr und schau auf www.fcg-steyr.at vorbei. Wir freuen uns auf dich.